Ja, wir haben ja gesagt nach dem Glaubenskurs, dass wir drei Themenpredigten halten wollen. Ich bin der dritte jetzt. Das Thema ist geistlicher Kampf. Und um diesem Thema mich zu nähern, habe ich mir erstmal eine Frage gestellt. Wie werde ich denn eigentlich Christ? Ich hoffe, man sieht das einigermaßen.
Ja.
Da kommt vielleicht doch ein bisschen zu machen. So ist gut, ne? So, wie werden wir denn Christen? Also zunächst mal hören wir das Evangelium. In aller Regel nicht so spektakulär, wie es hier auf diesem Bild dargestellt ist, das in der Engelskapelle in Bethlehem hängt. Und wenn wir das Evangelium gehört haben und verstanden haben, glauben wir, kehren um und lassen uns taufen. Viele Amerikaner fahren dann an den Jordan und lassen sich hier an dieser Stelle taufen. Ob das der Sinn der Sache ist, ist die zweite Frage. Aber ich denke, wir wissen alle, was es heißt, sich taufen zu lassen. Es heißt, eine Entscheidung zu treffen. Es heißt, Jesus Christus als seinen Herrn anzunehmen. Und wir werden dann neu geboren aus Wasser und Geist. Und es entsteht eine neue Beziehung, eine ganz neue Beziehung zwischen Gott und uns. Wir werden zu Kindern Gottes. Gott ist unser Vater und ihm wollen wir dann auch gehorchen. Und zweitens werden wir hinzugetan zum Leib Christi. Es entsteht eine neue Beziehung zwischen den Menschen, die schon Kinder Gottes sind, und uns, die wir jetzt durch die Geburt neu dazukommen. Und deshalb die wichtigsten Gebote, die Jesus uns nennt. In Matthäus 22 wird er gefragt: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und es ist relativ einfach. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Und ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und Jesus sagt weiter: Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Können wir denn diese Gebote halten? Die sind doch ganz einfach. Oder? Zwei Sätze, mehr nicht. Und nach der Umkehr sind wir erleichtert von der Last der Sünde und glauben mit dem Geist Gottes, der uns ja in der Taufe versprochen ist. Alles, was uns durch dieses Gesetz an Forderungen vor uns steht, leicht erfüllen zu können. Aber leider, das ist zu sehr durch die rosarote Brille gesehen. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klaffen hier leider Welten. Also vielleicht nochmal. Diese Sätze sind ja interpretationsnotwendig. Und das hat im Alten Gesetz dazu geführt, dass die hohen Priester, die Sadduzäer, die Pharisäer eine ganze Menge Gesetze gemacht haben, um klarzumachen, was dies bedeutet. Denn diese Gesetze sind nicht nur aus dem Neuen Testament. Sie sind schon im Alten Testament genannt worden, diese beiden Gesetze. Das muss man sich auch immer klar machen. Ich möchte so ein kleines Beispiel bringen, was Wunsch und Wirklichkeit dann auch teilweise bedeuten. Ihr kennt diesen Herrn hier, Barack Obama, der 2009 Friedensnobelpreisträger geworden ist. Er ist Friedensnobelpreisträger geworden, weil er einen großen Wunsch verspürte. Er wollte den Menschen Hoffnung bringen, er wollte den Menschen Frieden bringen, er wollte ihnen ja eine neue Welt bringen. Und alles, was er gesagt hat, glaube ich hundertprozentig, dass er das wollte. Ich habe sein Buch gelesen, das zeigt einfach, dass das, was er da sagte, aus seinem Innersten herauskam. Aber die Wirklichkeit sieht doch dann wieder anders aus. Wenn wir ihn heute betrachten, dann müssen wir ihn so betrachten, dass er ein großer Feldherr ist, dass er eben in Afghanistan hat weiterkämpfen lassen, dass neue eben Angriffe geflogen worden sind und, und. Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier weit auseinander. Und auch wir leben eben zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ich möchte versuchen, diesen Anspruch auch nochmal ein bisschen weiter klar zu machen. Im Epheserbrief wird das ziemlich klar gemacht, was wir haben. Und zwar wird zunächst mal in den Kapiteln 1 bis 3 die gute Nachricht und das neue Leben als Geschenk der Gnade dargestellt. Wir sind erwählt, um ein geheiligtes und untadeliges Leben zu führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Und wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wie sieht denn das neue Leben, das sich daraus ergibt, aus? Zum einen teilt sich das in die Frage, was bedeutet das für die Gemeinde? Und im Epheserbrief wird eben das Gemeindeleben sehr stark nach vorne gestellt, dadurch, dass gesagt wird, wir brauchen Einheit im Geiste. Es ist ganz wichtig, dass wir Einheit im Geiste haben, was nicht bedeutet, dass wir in allen Sachen gleichermaßen denken. Das heißt es nicht, sondern es ist wichtig, dass wir gemeinsam im Geist Jesus als unseren Herrn anbeten. Und das ist das Zweite, nämlich in der Liebe zum Haupt wachsen und sein Leib sein. Sein Leib sein als Gemeinde und Teil dieses Leibes als Einzelner. Und für uns als einzelne Christen bedeutet es Leben ohne Bitterkeit, Grimm und Zorn. Es bedeutet Freundlichkeit und Vergebung. Es bedeutet Gerechtigkeit und Wahrheit, sexuelle Reinheit, Unterordnung, was wir so leicht erlernt haben, in Liebe, Gehorsam und Verantwortung dann auch wiederum für die Untergebenen. Und es bedeutet auch für uns Auskaufen der Zeit. Das ist das, was im Epheserbrief steht. Das ist der Anspruch, dem wir genügen müssen. Und die Wirklichkeit sieht aber leider ganz anders aus. Wir müssen bestehen gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Wogegen kämpfen wir? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Siehst du das nicht? Sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und im Himmel. Dieser Zwiespalt, in dem wir stehen, wird auch nochmal im Galaterbrief dargestellt. Galater 5, 19 und 22. Auf der einen Seite die Werke des Fleisches. Ich denke, ihr kennt diese Liste. Und auf der anderen Seite eben die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftheit und Keuschheit, Enthaltsamkeit. Das sind die Antagonismen, in denen wir leben. Und ich will nochmal darauf eingehen, wogegen wir denn wirklich kämpfen. Einmal als Gemeinde. Wir kämpfen gegen Irrlehrer und falsche Apostel. Wir persönlich nicht, aber viele Christen kämpfen gegen Verfolgung. Wir kämpfen auch gegen Selbstgenügsamkeit. Das heißt, wir fühlen uns so wohl in unserer Gemeinde, wir sind uns selbst genügsam, dagegen müssen wir kämpfen. Eben gegen den Wunsch, nur Wohlfühlgemeinde zu sein. Sondern wir müssen eben uns ansehen, was in der Welt um uns vorgeht, vom Geistlichen her, dass viele, viele Menschen eben Erlösung brauchen und nicht haben. Und wirklich vom Weltlichen her, dass wir dort auch Friedensstifter sind, dass wir dort auch eben etwas tun. Und womit wir auch kämpfen, ist Hochmut gegenüber Andersgläubigen und Andersglaubenden. Das ist noch ein ganz besonderes Thema, das wir immer wieder neu besprechen müssen. Aber vor allem kämpfen wir dagegen, und das ist ja in der Offenbarung auch in einem Sendschreiben an einer der Gemeinden dargestellt, die erste Liebe zu verlassen. Als wir uns haben taufen lassen, da wussten wir, weshalb wir das taten. Wir wussten, dass die Liebe, die uns Jesus gegeben hat, in uns offenbar wird. Und deshalb feiern wir auch das Herrnmahl jeden Sonntag, damit wir genau daran denken. Damit wir wissen, dass die erste Liebe die wichtige ist und sie nicht verlassen werden soll. Und als einzelne Christen wisst ihr, glaube ich, selbst, wogegen wir kämpfen. Und ich glaube, da nimmt sich keiner aus gegen unsere eigenen Triebe, fehlgeleitete Sexualität, gegen unsere Wut, vor allem gegen Autofahrer, nein. Aber es kommt immer wieder vor, dass uns die Wut übermannt und dass wir dann nicht das tun, was wir eigentlich tun sollen, sondern das, was unser Egoismus, gegen den wir eben auch kämpfen, unser Egoismus, gegen den wir eben auch kämpfen, mal wieder gesiegt hat. Und was ja ganz schlimm ist, finde ich, nein, das ist das falsche Wort, bedauerlich, dass unser Neid und unsere Gier immer wieder die Oberhand gewinnen gegen das, was eigentlich notwendig ist zu tun. Und wir ziehen uns auch viel zu oft in unser Schneckenhaus zurück, so nach dem Motto, lass doch die anderen das Werk tun, das notwendig ist, das getan werden muss. Und wir vertrauen viel zu wenig in der Beziehung auf die Kraft des Heiligen Geistes. Gut, die weiteren Punkte, klar. Wir kämpfen gegen unsere Lauheit. Jesus möchte nicht, dass wir lau sind. Wir sollen Ja sagen, wir sollen heiß sein, wir sollen für ihn brennen. Wir kämpfen auch gegen unser Besserwissertum. Das ist einfach so. Wir glauben, alles besser zu wissen. Und wir kämpfen gegen unsere eigenen Machtansprüche. Und das ist ein Kampf, der wirklich mich selbst auch sehr anficht. Die Gleichgültigkeit gegenüber Menschen ohne Hoffnung. Hier dieser Stelle, Jakobus 1, 12 bis 15, soll auch noch mal ein bisschen darstellen, was der Grund ist. Und dass der Grund nie sein kann, dass Gott uns versucht. Ich lese sie mal vor. Glücklich zu preisen ist der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Das ist das Ziel. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nichts sagen. Es ist Gott, der mich versucht. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein. Wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie angewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, liebe Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, was wir eben gesungen haben, der sich nicht ändert, bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe seien. Gut, was können wir denn nun tun? Als erstes können wir dem Beispiel Jesu folgen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, will kurz herausgreifen, was da passiert. Ihr wisst, Jesus geht in die Wüste, fastet 40 Tage und ist dann allein und der Teufel kommt zu ihm und will ihn versuchen. 40 Tage Wüste, also ich weiß nicht mal, wie 2 Tage Wüste aussehen. Ich weiß nicht mal, wie 2 Tage Hunger aussehen. Ich weiß nicht mal, wie 2 Tage Durst aussehen, aber ich kann mir sehr vorstellen, dass das wahr ist, was da steht, dass er am Ende eben sehr hungrig war. Und dann kommt der Teufel und sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. So, jetzt könnte Jesus sagen, ja, du kannst mir das sagen, aber ich will das nicht. Ich denke, ich mache was anderes. Aber Jesus sagt was anderes. Jesus zitiert die Bibel, er zitiert das Wort Gottes und er sagt, es heißt in der Schrift, ein Mensch lebt nicht nur vom Brot. Und bei den anderen Versuchungen geht es genauso. Als der Teufel ihm alle Macht geben will, zitiert er die Schrift, weil das die Quelle ist dessen, was ihn bewegt. Er sagt, es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Und beim dritten Mal, als der Teufel ihn eben nach Jerusalem auf das Tempeldach führt und sagt, lass dich doch runterfallen, deine Engel kommen ja und helfen dir. Ne? Das steht doch auch in der Schrift, sagt der Teufel. Aber Jesus zitiert wieder die Schrift und so, wie es sinnvoll ist, nämlich es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Aussage. Jesus widersteht dem Teufel allein mit dem Wort Gottes. Dass das Wort, das uns überliefert ist, das ist das Wort, aus dem wir leben. Was können wir weiter tun? Im Epheserbrief gibt uns Gott Anleitung, wie wir eben eine Waffenrüstung anlegen können. Die Waffenrüstung Gottes. Ich gehe nicht im Einzelnen darauf ein, ich will es nur nennen, aber ich denke, es ist wichtig, das nochmal nachzulesen und dann auch nochmal im Einzelnen nachzusehen oder nachzulesen, was denn dahinter steht. Das heißt, der Gürtel der Wahrheit. Der Panzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die uns gegeben worden ist durch Jesus. Die Stiefel der Bereitschaft, für das Evangelium einzustehen. Tätig werden. Das Schild des Glaubens. Man sieht hier bei dem kleinen Römer hier, wie viele feurige Pfeile des Bösen auf uns zukommen und wie das Schild des Glaubens es uns bewahren kann. Der Helm des Heils. Wir sind behütet durch das Heil, das uns Jesus gebracht hat. Und dann das Schwert des Geistes. Übrigens das Einzige, was als Angriffswaffe hier in diesem Kontext dient. Das Wort ist wirklich eine mächtige Waffe. Aber auch die einzige Waffe, die wir haben. Und als nächstes, denke ich, ist es ganz wichtig, das Gebet eben für diesen Kampf in Anspruch zu nehmen. Römer 12, 12, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt, wenn Nöte kommen, haltet durch, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. 1. Thessalonicher 5, 17 genauso. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. 1. Timotheus 2, 1. Und das ist schon etwas, was für Paulus da wichtig ist. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Und darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und kann uns eben im Kampf gegen das Böse, im geistigen Kampf wirklich beschützen. Wir haben Schutz und Beistand. Gott gibt uns so viel Schutz und Beistand durch Beispiel Jesu, indem wir uns an ihn wenden, durch das Gebet, durch die Waffenrüstung Gottes. Wir können dem Bösen widerstehen. Wir können im Kampf wirklich auch entsprechend ja, siegen. Und wir sind stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wir bleiben wirklich nicht ohne Lohn. Ihr wisst, im 1. Korinther 13 wird gesagt, was am Ende bleibt. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist das, was wir als Lohn bekommen, was wir haben. Ja, und vielleicht werden wir dann auch tatsächlich mal irgendwann mal im wahrsten Sinne des Wortes die Medaille bekommen, die uns versprochen worden ist von Paulus, dass wir eines Tages vor Gott stehen und wirklich dankbar annehmen, was er uns gegeben hat, dass wir ewig bei ihm bleiben können. Und geschlossen werden soll das Ganze durch eine Lesung von Christoph.
Ich lese aus Epheser 3, 14 bis 17. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Amen.